Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Kaffee und Kuchen live mit mir und Ed Miguelitos Moneybag. Heute mit etwas weihnachtlicher Musik, daher genießt es einfach. Wir sind ja auch in der Vorweihnachtszeit. Die ersten schalten sich schon ein. Mega toll, mega stark. Ist es nicht toll, diese vorweihnachtliche Musik zu hören? Wir werden heute einen Haufen spannende Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Ihr habt mal wieder völlig eskaliert. Ihr wart völlig am Durchdrehen. Ihr habt uns so viele Fragen gestellt. Sind wir mal gespannt, ob wir die wieder beantworten dürfen, alle. Und auch vom letzten Mal sind ja ein paar Fragen übrig geblieben. Und wir werden dann auch gleich ein Miku dazu holen, lassen gerade noch das Lied fertig laufen und werden dann starten. Ja, sauber. Jetzt kommen ja echt noch ein Haufen dazu. Klasse. Ich würde sagen, wir klingeln jetzt direkt mal beim Migu durch und schauen mal, wie es dem heute so geht, was der so treibt. Eine Sekunde. Wo steckt da der Schlingel? Da ist er. Ja, Finanzotter, du darfst dir gerne noch Kaffee und Kuchen holen. Es klingelt. Tee und Plätzchen sind genauso gut.
Guten Tag.
Ja, moin, Migu. Grüß dich.
Ja, sehr schön.
Ja. Alles fit?
Bei mir ist soweit wieder alles fit. Ich habe es mir bequem gemacht. Ich liege wieder in meinem Couture-Bett. Weihnachtsstrümpfe an. Könnte nicht besser sein.
Sauber, sauber. Das hört man doch gerne. Das hört man sehr gerne. Und? Was hast du heute getrieben?
Ja, heute Mittag habe ich mal angefangen, meine Garage zu entrümpeln.
Ja, ich habe schon gesehen, du hast eine Umfrage auch gestellt, ob jemand weiß, was das ist.
Ja, da muss ich später mal, ich muss gestehen, ich habe mich dieser Umfrage jetzt noch gar nicht angenommen. Da bin ich mal gespannt, ob mir da jemand ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Weil das Teil, wie gesagt, das habe ich persönlich noch nie in meinem Leben gesehen.
Also ich meine, dass das ja Ding zum Umpflügen ist, oder?
Umpflügen. Mhm. Ja gut, das kann natürlich sein. Also mein Opa, der hat früher eine ja richtig große eigene Gartenwirtschaft betrieben. Also das kann durchaus sein. Ich bin gespannt.
Okay. Also ich habe ja heute schön schon weihnachtlich eingeleitet. Migu, ich weiß jetzt einfach mal, ich zeige den Leuten, zumindest die, die zuschauen, mal ganz kurz unser Gewinnspiel. Beziehungsweise Gewinnspiel darf man es ja nicht nennen. Wir verlosen ja etwas, beziehungsweise unsere Community hat die Möglichkeit, die wahnsinnige Möglichkeit, mit uns einen Nachmittag beziehungsweise Tag zu verbringen. In dem Zuge möchte ich natürlich heute die Möglichkeit nutzen, darauf hinzuweisen. Wir haben einmal den Post bei dir und bei mir. Jeder kann da eigentlich relativ simpel mitmachen. Man muss einfach nur uns beiden auf Instagram folgen, also @migolitosmoneybag oder finfinance, beziehungsweise und finfinance, und unter einem der beiden Kommentare einfach kommentieren, was man mit uns an einem Nachmittag bei Kaffee und Kuchen bequatschen mag. Richtig?
Das ist korrekt. Und vergiss aber auch nicht auf diese wirklich einmalige Chance auf 100.000 Euro hinzuweisen. Also das ist mir ja noch ganz, ganz wichtig.
Stimmt, fast
so
vergessen.
Ein Gewinnspiel, oder jetzt hätte ich auch schon fast Gewinnspiel. Das ist kein Gewinnspiel, das ist ein Christmas Giveaway. Und so etwas habe ich bei Insta und noch auf keinem anderen Profil gesehen. Also darauf sollten wir schon auch nochmal explizit hinweisen.
Genau, vor allem auch ohne uns dazu zu hoch zu heben oder zu eingebildet zu sein, aber das allein schon wegen uns zwei Raketen wird es einfach ein Hammer-Nachmittag.
Genau, ja.
Gut, kommen wir zum Wesentlichen zurück. Ich glaube, du wolltest heute mit einer ersten Frage das Telefonat eröffnen eigentlich, stimmt's?
Ja gut, ich bin ja da schon so ein bisschen traurig, weil meine Community hat mich da heute etwas hängen lassen, aber wie gesagt, ich war auch mit dem Entrümpeln beschäftigt, vielleicht kam da noch die ein oder andere Frage, aber das kann das nächste Mal durchaus mehr sein, aber eine Frage bei mir, die war, warum wir eigentlich Emoji-Avatare hätten und uns nicht in real oder mit einem normalen Foto zeigen.
Okay, also erstens muss ich ja direkt mal einhaken. Also ich finde, immer wenn ich dein Emoji sehe, Migu, dann denke ich immer, du bist es. Also ich erkenne keinen Unterschied zwischen Emoji zwischen Emoji und fotorealistischem Bild. Von dem her, nee, aber Spaß beiseite. Also um das für mich zu beantworten, ist es einfach so, ich habe die Transparenz über die Anonymität gestellt. Das heißt, mir war einfach wichtiger, alle Zahlen ganz offen, ohne irgendwelche Sorgen haben zu müssen, auf Instagram, beziehungsweise jetzt ja mittlerweile schon im IGTV und auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und Co. zu teilen. Und da fühle ich mich einfach wohler, wenn ich das Ganze im Zuge der Anonymität mache.
Ja, nee, also mitunter ist das genau auch mein Hintergrund. Da brauche ich gar nicht mehr groß rundumreden oder mir sonst auch irgendwas aus dem Finger saugen. Das ist genau auch mein Grund, warum ich da jetzt mittlerweile einen Avatar habe. Ich hatte ganz am Anfang irgendwann auch mal ein normales Foto bei mir im Profil. Aber ja, aufgrund der Transparenz und du nie weißt, wo es mal noch hingeht, dachte ich mir jetzt, jetzt auch so ein Avatar und da fühle ich mich jetzt auch einfach viel wohler damit.
Ja, so sehe ich es auch. Ich meine, wir sind da ja wirklich relativ gleich, aber mir war einfach wichtig, ich möchte eben auch in meinen Posts mit ganz klaren Zahlen arbeiten. Ich möchte sagen, woher das Geld kommt, was ich zum Investieren verwende, und daher ist mir das so lieber eigentlich, als jetzt da mich zu zeigen und mich in den Vordergrund zu stellen und dafür dann weniger Einblicke in mein Depot oder in mein Vermögen, in Anführungsstrichen eben, einblicken zu lassen.
Genau.
Gut, dann stelle ich dir doch mal ganz locker zu Beginn die erste Gegenfrage, Miko. Ich wurde heute, bevor wir jetzt wieder zu den Fragen vom letzten Mal kommen, wurde ich heute gefragt, und ich wollte es einfach hier direkt mal beantwortet haben. Ich habe die Frage gekriegt, ob wir ein Liebespaar sind.
Ein Liebespaar?
Ja.
Ja gut, definier Liebespaar.
Also so stand es, seid ihr ein Liebespaar, stand da.
Sind wir ein Liebespaar?
Absolut.
Ich denke, das ist wieder eine Frage der Perspektive. Aber aus meiner Perspektive und ich sage jetzt mal themenübergreifend, kann man schon sagen, dass wir, glaube ich, mittlerweile sowas Ähnliches sind wie ein Liebespaar, genau.
Absolut. Ein Herz und eine Seele. Gesucht und gefunden.
Ganz genau. So kann man das auf den Punkt bringen.
Gut, ich fand auch eine ganz interessante Frage noch vom letzten Mal, die kam, das war ziemlich auch die erste oder zweite Frage, die ich reinbekommen hatte. Weißt du dein Vermögen zu schätzen oder siehst du es als selbstverständlich an?
Also ich weiß es absolut zu schätzen, wobei, ja, von Vermögen, wie gesagt, das ist ja auch immer relativ, aber ich weiß einfach, diese Gesamtheit zu schätzen, in der ich mich selbst sehe und befinde, in der heutigen Zeit, was für Möglichkeiten du da hast, dass das, wie gesagt, ich sehe das gar nicht so aufs Vermögen, sondern generell auf die Möglichkeiten, die du in der heutigen Zeit wirklich von morgens bis abends zur Verfügung gestellt bekommst, wie ja, privilegiert du bist, in Deutschland auch zu leben, auch wenn dir nicht alles ja zur vollsten Zufriedenheit von jedem verläuft. Aber ich kann für mich sagen, dass ich komplett dankbar bin für das, was ich habe, für das, was mir zur Verfügung gestellt wird. Und ich das auch komplett zu schätzen weiß, jawohl.
Ja, also bei mir ist es auch so, ich schreibe es ja sogar oft in meinen Posts, um wirklich auch Demut zu zeigen. Demut hat ja tatsächlich ganz sogar genau einen christlichen Hintergrund oder einen religiösen Hintergrund. Also ich fühle mich da in meiner Situation, so wie ich aktuell bin und lebe, um das jetzt mal gar nicht mal unbedingt 100% auf meinen Wohlstand in Anführungsstrichen oder auf mein Vermögen zu beziehen, absolut gesegnet. Ich finde, mir geht es so gut, mir geht es so klasse, wenn ich da in andere Länder blicke oder schon auch ja innerhalb Deutschland gibt es ja auch ein gewisses Gefälle. Wie gesagt, bin ich absolut dankbar für jeden Tag und auch bei der Arbeit, wenn ich unterwegs bin, denke ich oft, Mensch, ich habe ein wahnsinniges Glück, dass ich das meine Arbeit nennen darf und dass ich einfach mein Hobby zum Beruf gemacht habe und dass mir das so Bock macht, ich jeden Tag mit tollen, interessanten Leuten zu tun habe und eben auch jetzt mit dem ganzen Instagram-Thema, ohne das hätte ich ja nicht mal dich kennengelernt beispielsweise, und auch das sehe ich als absolutes Glück an, über Instagram und die Offenheit, die ich ja damit auch teile, so viele inspirierende, tolle Menschen kennenlernen zu dürfen.
Ganz genau. Das ist, wie gesagt, das habe ich bei mir eigentlich schon damit eingeschlossen, wenn ich sage, was für Möglichkeiten du in der heutigen Zeit hast. Du musst ja nur mal, ja, geh mal 10 Jahre zurück. Da, wie gesagt, da kannte ich vielleicht Facebook, ja, kannte ich, das hat man mal gehört, aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich war da noch in so einem Netzwerk, das hieß damals Wer kennt wen unterwegs. ja, und mittlerweile mit Facebook, das ist weltumspannend, Netzwerke, die, wie gesagt, du machst den Computer an und bist in Millisekunden in Argentinien. Ja. Du öffnest irgendeinen Browser und bist in, keine Ahnung, Peking. Also, wie gesagt, das sind Sachen, dafür sollte man mal dankbar sein und das auch mal reflektieren, was wirklich heute möglich ist, und nicht nur rumjammern und machen und tun, sondern einfach auch mal dankbar sein, wie du sagst, Demut zeigen und ja, einfach zu schätzen wissen, was man heute alles hat.
Ja, wichtig ist dann auch unter dem Gesichtspunkt trotzdem, weil du jetzt gerade auch das mit dem Internet und ja der Globalisierung ja auch angesprochen hast, wichtig ist ja eben auch das zu wissen, für sich zu nutzen. Also nicht nur stupide irgendwas konsumieren, sondern wie jetzt natürlich, beispielsweise machen, natürlich. Wir nutzen es zum einen zum Wissenstransfer, Austausch, Vernetzen, Community-Bildung und so weiter. Ich finde, das ist ein ganz, ganz arg wichtiger Aspekt in dem Hinblick.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wer da dieses Internet oder die Möglichkeiten nur nimmt, um zu konsumieren, ja, auch YouTube nur nutzt, um irgendwelche Filmchen zu sehen, wo einer die Treppe runterstürzt und sich dann kaputt lacht, das soll dem zugestanden sein, aber der schöpft eben auch nicht das Potenzial voll aus, was man da hat. Das ist definitiv so, genau.
Also Migu, du siehst ja jetzt gerade nicht, uns fliegen hier gerade die Herzen zu. Wir werden hier gelobt bis zum Umfallen. Wir begrüßen natürlich auch alle, die jetzt zwischenzeitlich dazugekommen sind, auch Laura zum Beispiel, InvestorCat ist auch mit dabei. Aber wie gesagt, uns hilft es natürlich auch unheimlich hier für den Algorithmus, wenn ihr unser Live hier liked und teilt und dran teilhabt. Also vielen Dank dafür. Gut, Migu, ganz spannende Sache, die du gerade auch gesagt hast. Da komme ich nämlich direkt zu einer verwandten Frage. Wurde uns gestellt heute, ist jeder für sein Glück selbst verantwortlich?
Würde ich schon behaupten. Also ich sag mal, da gibt es ja auch dieses Zitat oder diesen Spruch, jeder ist seines eigenen Glückes oder Schicksals Schmied. Ich glaube, das war sogar aus dem Terminator 2. Sarah Connor, ganz dramatisch. Aber ich sehe es wirklich genauso. Du hast eigentlich schon so einen gewissen Einfluss darauf. Natürlich wirft dir das Leben auch manchmal irgendwie einen Stock zwischen die Beine. Aber es liegt dann an dir, wenn du gefallen bist, ob du wieder aufstehst oder ob du liegen bleibst. Ja. Von daher bin ich schon der Meinung, dass du schon Einfluss auf dein Glück und auf dein Schicksal ausüben kannst. Das definitiv.
Ja, also ich denke, ich sehe das ähnlich, aber wie gesagt, ich sehe es schon auch so, dass wir insbesondere hier in Deutschland natürlich ein glücklicheres Händchen haben können, beziehungsweise das leichter realisieren können, als jetzt beispielsweise irgendjemand auf einem anderen Kontinent. Ich finde auch da, um wieder die Frage zu schließen, beziehungsweise den Kreis zu schließen, haben wir hier einfach beste Möglichkeiten hier in Deutschland oder auch generell in der Dachregion, kann man ja sagen, oder auch fast schon Europa, haben wir wirklich beste Voraussetzungen, um da wirklich das Glück und die eigene Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch einfach, wenn du ja von Grund auf positiv denkst, fällt dir das Glück auch mal eher zu, wie ja, dass du dann nur irgendwie negativ beeinflusst bist oder so. Also ich glaube, da kommt ganz viel aus dem Inneren. Wenn du eine positive Einstellung hast, ja, ich sage jetzt mal, das ist schon so ein bisschen überspitzt, du ziehst dann schon positive Aspekte auch zu dir. Und wenn du nur negativ und gebückt und ja, irgendwo gedrosselt durchs Leben läufst, ja, so, was soll dir da dann Positives zufallen? Das wäre ja genau hier wie in Instagram, wenn du da nur so ein Konsument im Hintergrund bist und nicht dein Glück in die eigene Hand nimmst, so wie du vorhin gesagt hast, hätten wir uns auch nicht kennengelernt.
Ja.
Das sind alles so kleine Bausteine, wo für mich persönlich da schon mit reinlaufen und dazu zählen.
Ja, absolut. Sehr, sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Gut, Migu, ich habe das letzte Mal noch ein paar spannende Fragen, gerade weil wir ja beide Unternehmer sind, mit eigener Firma, ein bisschen die Fragen heute noch in der Richtung sortiert, weil da kam echt auch einiges in der Richtung, gerade auch der Kombination aus Unternehmer und Investor. Daher direkt die Frage, ihr seid beide Unternehmer, Investition lieber ins Unternehmen oder in Aktien?
Beides.
Kurz und knapp.
Ich jetzt so, das wäre so meine Ad-hoc-Antwort, kurz und knapp beides.
Ja, also
natürlich, wenn Investitionen im Unternehmen anstehen, natürlich leitet man dann den Cashflow ins Unternehmen. Also das ist so meine Philosophie. Natürlich gucken, dass das Unternehmen läuft und dann auch in Aktien gehen. Aber ich glaube einfach, man sollte schon auch beides irgendwo in den Fokus nehmen.
Genau, also ich sehe es auch genauso. Natürlich, für mich wäre aber immer an erster Stelle die Firma. Insbesondere, wenn es halt mit dem Überleben und dem Weiterbestehen der Firma zu tun hat, würde ich logischerweise immer 100%. Als erstes ins Unternehmen investieren. Einfach auch mit dem Hintergrund, weil, um da auch wieder den Kreis zu schließen bzw. anzuknüpfen an die anderen Fragen, der Firma habe ich das Ganze zu verdanken, so wie es mir heute geht und dass ich so in der Lage bin, so zu investieren, wie ich es aktuell tue. Daher immer Fokus auf die Firma. Wenn es der gut geht, geht es mir gut. Wenn es mir gut geht, kann ich auch gut am Kapital in jeglicher Art und Weise mein Geld eben auch investieren.
100%, ganz genau.
Hast du unternehmerische Ziele fürs kommende Jahr?
Also ich habe schon, also wie gesagt, wer das vielleicht noch nicht mitbekommen hat und wer mich auch nicht so kennt, ich habe das ja komplett umgebaut erst. Ich habe ja eine Holdingstruktur jetzt eingeführt und da will ich also unternehmerische Ziele schon irgendwo erreichen, aber der Fokus liegt da jetzt erstmal drauf, dass da jedes Zahnrad ineinander greift, wie es auch ineinander greifen soll. Und da, wie gesagt, ist das Ziel für nächstes Jahr einfach die Prozesse zu steuern, dass sich das neu einspielt und ja, das Finanzielle und alles, das kommt da nachgelagert. Ich will einfach, dass dieses System jetzt richtig gut anläuft. Das ist so mein Ziel für nächstes Jahr.
Und da stehen ja die Sterne ganz gut, oder?
Das denke ich doch auch. Also wie gesagt, das Unternehmen steht solide da. Von daher glaube ich schon, dass das auch alles funktioniert. Das hat ja auch eine wirklich gute Unternehmensführung. Also von daher, was soll da schon passieren?
Und gerade auch da in der Hinsicht, bei dir geht es ja dann los ab dem 1.1., oder?
Bei mir geht es direkt los ab dem 1.1., ganz genau.
Sehr stark. Und wie stehst du dazu, wurde auch uns als Frage eingesendet, sowas mit Freunden zu gründen, eine Firma mit Freunden zu gründen?
Ja, wenn es passt, hätte ich da keine Probleme damit.
Ja.
Also, wie gesagt.
Ich denke, das ist wie eine gute Beziehung.
Bei dir ist es ja genauso, ne? Du hast ja mit
zwei Freunden.
Freunden die Firma. Deswegen, also ich sehe das auch, wenn das passt, wenn man so dieselben Visionen hat, selben Interessen und zusammen in eine Richtung marschiert, ja, warum nicht?
Sehe ich genauso. Auch interessante Frage, gerade eben auf deine, die Firmenübernahme bezogen. Was war der Antrieb, das Familienunternehmen fortzuführen?
Ja, der Antrieb ist halt schon, ich sage jetzt mal, ich kenne es erst mal gar nicht anders. Uns gibt es schon seit 1994. Da war ich 7 Jahre alt. Ich bin komplett so groß geworden. Es ist ja auch, ja, man kann schon sagen, eine Lebensaufgabe von meinem Vater gewesen. Und ich fand es schon immer spannend, das Unternehmertum. Ich habe ja auch BWL studiert. Also von daher, für mich stand das gar nicht zur Debatte. Und als mich mein Vater dann auch wirklich fragte, ob ich in die Firma mit eintrete, ob ich mir vorstellen kann, das irgendwann mal so übernehmen, da musste ich nicht lang nachdenken. Also das war für mich einfach ja wie gegeben. Wenn er mich fragt, dass ich das weitermache.
Sehr cool, sehr cool. Kommen wir ein bisschen zum Politischen. Hier kam die Frage, wir haben jetzt eine neue Bundesregierung. Oh, wird das jetzt schwierig, Vigo?
Ja, da muss man ja jetzt schon aufpassen, dass man nicht in irgendwelche Fettnäpfchen tritt.
Ja, absolut. Kurz noch, bevor ich die Frage stelle, die Börsenbirne hat gerade noch reingeschrieben, Firma mit Freunden zu gründen, klingt meiner Meinung nach interessant, aber ich hätte Angst, dass wenn etwas nicht gut läuft, die Freundschaft dadurch leidet. Wie seht ihr das?
Wie soll ich sagen? Also das mag ich jetzt nicht so weit wegzuweisen. Also das kann natürlich durchaus sein, aber das ist, ich sage jetzt auch irgendwo mal, dieses unternehmerische Risiko, ob ich das jetzt mit Freunden gründe oder mit fremden Personen oder was auch immer, so ein gewisses Risiko, dass wenn es mal nicht läuft, dass es dann auch unangenehm werden kann, hast du ja immer, ob es jetzt Freunde sind oder ja, fremde Personen. Also das ist bei mir, denke ich, so mit diesem unternehmerischen Grundrisiko, was du da ja auch immer mitbringst, schon auch irgendwo zu berücksichtigen.
Ja, absolut. Also bei mir, ich kann einfach nur dazu sagen, natürlich gibt es da Reibereien, insbesondere unter Freunden gibt es ja immer Reibereien. Also wenn es wirkliche Freunde sind, die man seit Jahren kennt, mit denen für mich, also einfach auch wie ich als Typ bin und Gleiches zieht ja auch immer Gleiches an, kann ich nur sagen, klappt es einwandfrei. Man muss einfach immer alles klar aussprechen, klar kommunizieren und offen sein und eben nicht da irgendwie versuchen, was hintenrum zu machen oder ein bisschen in die eigene Tasche, sondern immer füreinander da zu sein und das Baby, also die Unternehmung, die man dann hat, einfach auch gemeinsam profitabel zu gestalten. Und dann ist es eine Sache, die als Freund oder als Freunde total viel Spaß macht und es ist dann quasi egal, ob du beim Zocken also abends bis nachts PlayStation zockst oder halt bis nachts irgendwelche Kundenprojekte abschließt, weil es einfach keine Rolle spielt in der Hinsicht.
Nee, genau, das wollte ich gerade auch noch anfügen, zumal, wenn es wirklich mal Reibereien gibt, glaube ich, das ist meine persönliche Meinung, hast du die eher mal noch mit einem Freund dann irgendwann ausgeräumt, wie wenn das irgendein Fremder ist. Also ich hätte da gar keine große Sorgen oder Angst davor, dass es da irgendwie dann ja zu einem Knall kommt, der nicht mehr zu kitten ist, weil genau das ist ja ein Freund. Man hat immer mal, ja, das ist wie in einer Beziehung, man kann nicht nur einer Meinung sein, aber dann rauft man sich wieder zusammen und zieht wieder gemeinsam am Strang. Wenn das ein Fremder ist, kann ja jeder mal selbst drüber nachdenken. Da kann es dann durchaus auch sein, dass in verschiedene Richtungen gezogen wird.
Korrekt.
Mit Freunden, Bekannten, glaube ich, ist es auch einfach, ja, viel harmonischer und einfacher dann zu lösen, wenn es mal zu Reibereien kommt.
Genau so sehe ich es auch. Ich denke, wie gesagt, das Wichtigste ist da Offenheit und alles auch direkt ansprechen. Nichts runterschlucken oder irgendwie zurückhalten, exakt, sondern wenn da was ist, was einen stört, muss man direkt das Thema ansprechen und dann hat man die Möglichkeit, das zu akzeptieren oder das zu verändern und dann müssen eben auch beide oder alle Parteien dann damit entsprechend zufrieden sein. Ich finde das einfach ein ganz arg wichtiger Punkt. Ich meine, ich habe schon auch gesehen, dass sowas in die Hose gehen kann, aber für meinen Fall war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, vor allem eben auch die Unternehmung nicht allein zu haben, sondern eben zu dritt, weil sich einfach dann alles auch auf drei Schultern eben verteilt und von dem her fühle ich mich da absolut wohl mit.
Ganz genau, sehr schön.
Gut, also dann schlagen wir jetzt aber die Brücke zum politischen Migu. Ich denke aber, das ist gar nicht mal so verfänglich. Ich glaube auch, oder ich könnte mir vorstellen, dass wir das beide gleich oder ähnlich sehen. Die Frage war, höherer Reichensteuersatz für euch vertretbar oder wie würdet ihr handeln, agieren?
Also wenn der jetzt hochgesetzt werden würde, so verstehe ich das jetzt ja gut. Sag mal so, lerne deine Steuern zu steuern, dann kommst du ja auch ganz leicht, sage ich jetzt mal, vielleicht gar nicht ja, in die Situation, dass du von diesem reichen Steuersatz betroffen bist. Aber grundsätzlich sehe ich das kritisch, weil ich sage jetzt mal, mit Vermögen kommt ja eine gewisse Verantwortung und wenn du, ja, wie soll ich sagen, das richtige Mindset hast, dann gibst du bei größerem Vermögen auch bereitwillig und selbst angetrieben schon mehr. Da sehe ich dann so einen reichen Steuersatz, wenn der getrieben wird, bis auf die Spitze eher kritisch. weil dann es auch irgendwann sein kann, dass du sagst, so, jetzt reicht mir wirklich, Europa ist so weit zusammengewachsen, da kann ich auch, ja, Cash ist flüssig, da packe ich meine 7 Sachen, die irgendwo anders sind. Wie gesagt, ob das dann nicht einfach dann kontraproduktiv ist. Also ich sehe es kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich sehe es auch kritisch. Ich sehe es einfach auch mit dem Hintergrund kritisch, weil ich finde ja eh, diese ganze Steuerregelung ist ja alles immer als, ist ja immer prozentual gelöst und nicht in totalen Beträgen, in Euro-Beträgen. Und ich finde dann das einfach, wir haben da eine gewisse Staffel drin, was auch völlig in Ordnung ist und richtig ist. Ob die jetzt hoch oder niedrig ist, möchte ich jetzt so gar nicht diskutieren. Für mich gefühlt finde ich sie sehr hoch. Aber nichtsdestotrotz ist meine Meinung einfach, wir haben das prozentual gelöst. Das heißt, jemand, der viel verdient oder viel hat, der zahlt auch entsprechend viel. Natürlich gibt es dann wieder Schlupflöcher und Co. und Möglichkeiten, aber für mich ist es einfach so, ich zahle meine Steuern, ich zahle die auch gerne, weil ich habe die Infrastruktur, ich habe hier die Bildung, ich habe alles genossen. Das ist einfach mein Teil für die Allgemeinheit. Aber wie gesagt, daher, dass das Ganze prozentual gelöst ist, zahlen Menschen, die viel verdienen, viel und sogar dann noch durch den stufenweisen Anstieg eben mehr. Also von dem her wäre ich jetzt grundsätzlich jetzt nicht für ein Anheben der Reichensteuer oder der Vermögenssteuer oder was weiß ich, Einkommenssteuer, weil es eben einfach schon prozentual gelöst ist.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, immer das, was man hört, dass da die Schere so weit auseinander ging. Ja, das mag in den absoluten Zahlen sein, aber da das ja, wie du sagst, richtigerweise auch prozentual mitgeht, ist es gar nicht so, dass die Schere viel weiter auseinander geht. Das ist nur das Gefühl, das immer vermittelt wird und durch reißerische, ja, Überschriften oder was auch immer, wird das dann noch genähert. Und somit kommen dann eben diese, ja, Schreie nach Vermögenssteuern und was weiß ich, die Reichen werden immer reicher. Natürlich werden die immer reicher, aber die Armen genauso. Und das geht einfach, ja, in dem Korridor parallel mit hoch, nur in absoluten Zahlen sieht man da dann halt diese krassen Unterschiede, aber prozentual passt sich das ja irgendwo an.
Korrekt. Korrekt. Und jetzt mit der neuen Bundesregierung kam auch die Frage rein, passt ihr eure Depots an?
Also ich nicht, weil was interessiert mich jetzt die neue Bundesregierung? Das sind 4 Jahre. Mein Depot, sag ich mal, oder meine Investitionen lege ich persönlich länger als auf 4 Jahre aus. Von daher ist es mir wurscht egal.
Genau, also genau das, ich habe die klitzegleiche Antwort auf das Thema, was interessieren mich die nächsten 4 Jahre, auch wegen irgendwelchen Steuern oder sonst irgendwas, das interessiert mich alles gar nicht, weil ich denke in 20, 30, 40 Jahren und da weiß ich eh nicht, was ist, deshalb berücksichtige ich das hier und jetzt in dem Sinne eigentlich gar nicht.
Exakt.
Und auch interessante Frage, wie kann man sein Depot inflationssicher aufstellen? Wir haben jetzt gerade Höchststände in Amerika, bei uns steigt die Inflation auch. Nimmst du da was Besonderes vor oder was sind deine Maßnahmen, um da einfach ein bisschen gewappnet zu sein?
Ja gut, ich sag mal, wenn man sein Vermögen oder wenn man Geldwerte inflationssicher machen will, gehst du ja in ein Depot. Gehst du in Aktien? Das sind Sachwerte, die du da erwirbst. Von daher ist das ja schon inflationssicher, wenn du ein Depot mit Aktien drin hast. Also ich mache da wirklich gar nicht auch viel mehr und mache mir da auch gar keine großen Sorgen irgendwie. Ich passe da jetzt nichts an. Mag sein, dass es vielleicht Sinn machen könnte, wenn man Fremdwährungen, wie den Schweizer Franken oder so irgendwas vielleicht noch beimischt. Aber ich persönlich mache das nicht und ja, ich sehe das inflationssichere schon, indem ich in Aktien investiere.
Ja, und dann denkst du da aber Titel, die du im Depot hast, die da besonders drunter oder profitieren mit der Inflation?
Ja gut, das sind meiner Meinung nach Unternehmen, die eine gewisse Preis- und Marktmacht haben, also denen oder die Produkte anbieten, die du einfach brauchst. Da ist es ja egal, wie die Inflation anzieht oder wie die Preise anziehen, das wird einfach weitergegeben und du kaufst, weil du einfach gar nicht anders kannst.
Genau, da, deshalb habe ich die ganzen Konsumgüter.
Da kann ich jetzt wieder meine Lieblingsaktie ins Spiel. Genau, da kann ich jetzt wieder meine Lieblingsaktie ins Spiel bringen. Das ist für mich so ein sicheres Investment overall. Also ob da Inflation ist, ob da Pandemie ist, ob da sonst irgendwas ist. Die Artikel von Procter Gamble, die brauchst du immer. Und ja, also das sind solche Value-Titel, die für mich Inflationssicherheit bedeuten.
Ja, absolut. Und aber ich finde es schon auch spannend, also die nächste Frage ist nämlich, was habt ihr euch für das neue Jahr vorgenommen? Gleiche Invest-Strategie oder nehmt ihr Anpassung vor? Ich muss schon mal kurz einwerfen, ich finde schon spannend, wie kurzfristig doch einige hier denken, die uns so die Fragen stellen, weil ich meine, so eine Strategie hat man oder hat man auch nicht, gibt ja manche, ich glaube, du hast es nicht du mal gesagt, du hast, wie war das, du hast... Deine Strategie ist es, keine Strategie zu haben oder so.
Genau.
Ja. Aber ich finde schon spannend. Also viele hier auf Instagram schreiben ja immer Buy and Hold Anleger und Buy and Hold für die Ewigkeit und so weiter. Aber so richtig im Kopf angekommen scheint es nicht zu sein. Weil, also wenn ich jetzt die Frage für mich beantworte, ich mache die kommenden Jahre einfach genauso weiter wie bisher, oder?
Ganz genau. Nee, also wie gesagt, da brauche ich auch gar nicht viel ausholen oder irgendwas erzählen wollen. Das ist genau so, wie du das eben beschrieben hast.
Ja, sehe ich wirklich so ganz spannend an, dass da so Fragen kommen, dass ob wir jetzt die Strategie wechseln und so weiter. Auch das Thema Krypto wurde wieder ganz oft gefragt. Ich denke, das können wir auch ganz, ganz kurz abbügeln, dass wir nach wie vor nicht in Krypto investiert sind und auch kein Interesse daran haben. Oder hat sich da was bei dir geändert, Migu?
Nee, also da wird sich, glaube ich, bei mir auch über kurz oder lang nichts ändern. Ich, wie gesagt, ich sag mal, wenn du da an der Seitenlinie stehst und guckst dazu, das ist auch bei mir einfach so ein Mindset-Ding. Natürlich willst du da rein und denkst, mein lieber Mann, wenn du da, was weiß ich, letztes Jahr in diesem Shiba-Coin oder was, das, da wärst du dieses Jahr mehrfacher Millionär und was weiß ich nicht alles. Aber wie ist dieser Wert entstanden? Ich persönlich kann mir das nicht erklären. Und wenn ich absolut unwissend bei irgendwas bin, also es eben das Thema für mich ist, dann lasse ich da auch die Finger raus. Auch wenn es juckt und wenn es mir schwerfällt. Aber ich kapiere das nicht. Daher bleibe ich mal nach wie vor an der Seitenlinie stehen und beobachte meine Psyche dabei. Ja. Da habe ich, glaube ich, am Ende des Tages mehr davon.
Sehr gut. Hast du oder haben wir Geheimtipps für, beziehungsweise wegen, also ich denke eher für, um 10-Bagger im Depot zu haben, beziehungsweise um das zu bekommen, in Anführungsstrichen?
Geheimtipps? Ja, gut, wenn wir jetzt irgendwelche Börsencoachings oder sonst irgendwas anbieten würden, dann könnte ich mir so einen Geheimtipp entlocken lassen. Aber ich glaube, wenn du realistisch bist oder auch, ja, wie soll ich sagen, jemand bist, der dir keine Kacke erzählen will oder verkaufen will, der kann dir so einen Tipp gar nicht geben. Was weiß ich, was morgen ist, was weiß ich, was in 3 Tagen ist. Also das sind für mich sind solche Geheimtipps, auch Aktientipps, immer irgendwo
mit Vorsicht so ein bisschen genießen.
An den Haaren beigezogen ja. Und mit Vorsicht zu genießen, definitiv, weil dir das kann dir keiner sagen. Ja. Morgen ist.
Aber ich denke, ein Tipp, den ich geben kann zum Thema 10-Bagger ist natürlich auch einfach den Mumm zu haben, dabei zu bleiben. Also ich merke das bei meiner Nvidia, die ist zwar noch lang kein 10-Bagger, aber da ging es ja auch oft vorm Split, soll man jetzt verkaufen, soll man nicht kaufen, soll man nach dem Split verkaufen, wie auch immer. Ich denke, ganz arg wichtig, um überhaupt mal einen 10-Bagger zu haben, und das hatten wir, glaube ich, auch letztes Mal schon mal im Podcast oder im Live diese Diskussion oder das Gespräch. Ich denke einfach, wichtig ist, dabei bleiben, weil sonst wirst du natürlich nie einen 10-Bagger haben. Wenn du immer direkt bei 100% deine Gewinne realisierst und eben nicht dabei bleibst, wird es eben auch nie zu einem 10-Bagger kommen.
Ganz genau, ganz genau. Also das ist, glaube ich, auch das große Problem. Und viele denken sich halt, ich sage jetzt mal, die letzten 2 Jahre waren ja halt schon echt extrem an der Börse. Da konnte oder kennt man ja nur den Weg nach oben. Und dann macht man sich da schon mal die Gedanken, wann gibt es da einen 10-Bagger und hin und her. Und ich kaufe dieses Jahr was, nächstes Jahr sind schon 500% Kursgewinn da oder irgendwas. Aber wenn du das mal rückrechnest, das ist noch gar nicht lange her, da hatte ich das mal gemacht. Ich glaube, wenn du diese Verzehnfachung über 20 Jahre hinweg siehst, ist das nur, in Anführungsstrichen, nur eine jährliche Rendite von 16%. Und dafür musst du 20 Jahre bei der Stange bleiben.
Wahnsinn.
Also, und das ist, glaube ich, das, was viele eben unterschätzen, um überhaupt mal so einen Tenbagger im Depot zu haben, dass du da auch langfristig dranbleiben musst und so etwas eben nicht von heute auf morgen passiert.
Aber ich denke, das wird hier einfach auch ein bisschen falsch vorgelebt teilweise auch, beziehungsweise ich merke schon auch an einigen Zuschriften von Personen, gerade auf Instagram, wie ungeduldig die auch sind. Also irgendwie, bei manchen habe ich das Gefühl, die gehen dann an die Börse, was ich klasse finde, die kaufen ihre erste Aktie, was ich klasse finde, aber die haben dann eben nicht dieses Durchhaltevermögen und die Ruhe, um da einfach mal dabei zu bleiben. Also nicht direkt nach einer Woche 10% dran stehen und nach 2 Wochen 50% dran stehen, werden die echt ganz unruhig.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich sag mal, vielleicht kann man noch mitgeben, Tenbagger, die finden sich halt oft auch dort, wo noch nicht viele sind oder wo, keine Ahnung, wo Megatrends entstehen, wo neue Technologien entstehen. Wie gesagt, beste Beispiele sind ja da, was weiß ich, Amazon oder solche Sachen. Die sind in den 90er Jahren entstanden. Wer hatte damals schon irgendwo auf dem Schirm, dass du irgendwann per Computer, per Laptop alles online einkaufst? Ich behaupte mal, die wenigsten. Wärst du damals reingegangen, bis heute hättest du deinen Tenbagger. Ja. Das sind einfach, du musst gucken, was ist irgendwo eine neue Technologie, was ja vielleicht auch noch weitestgehend unrealistisch in der momentanen Zeit daherkommt, aber in, keine Ahnung, 10, 15 Jahren ja, zum Leben dazugehören könnte. Da muss man sich einfach mal ein bisschen öffnen und die Augen offen halten.
Ja. Aber ich denke mal, selbst deine geliebte Procter & Gamble kann mal irgendwann ein Tenbagger in deinem Depot werden.
Ja, das hoffe ich doch auch.
Aber ich habe jetzt gerade auch mal parallel in mein Depot reingeschaut über Parkett und habe jetzt gerade mal nachgesehen, also bei mir so nachhaltig, dass es jetzt wirklich mal nachhaltig ins Plus gegangen ist, mal auf, da ging es nochmal runter, hat über 6 Monate gedauert und dann ging das erstmal so, ging das los, dass es mal nachhaltig eben von der Performance her gestiegen ist. Also wirklich 6 Monate finde ich schon eine entsprechende Zeit, wo man schon geduldig sein muss, dass da was passiert.
Ja, und ich glaube, aufgrund von, was weiß ich, diesen ganzen Neo-Programm Trade Republic und was weiß ich, wenn du da ja wirklich innerhalb von Sekunden und für 1 Euro handeln kannst, ob du da diese Geduld mitbringst, auch wirklich mal etwas länger zuzusehen und zu warten, ist natürlich schwierig. Also das sehe ich so.
Ja, das kommt dann natürlich auch das Thema Trading dazu, was ich auch einfach wahrnehme durch diese ganzen Billigbroker in Anführungsstrichen, dass natürlich dieses Traden unheimlich zugenommen hat. Also gerade auch die Scams in Instagram beziehen sich ja auch oft auf diese Traderei, wo dir auch dann der nächste Tenbagger versprochen wird, sehe ich auch sehr kritisch.
Ja, definitiv, definitiv.
Was ist denn deine beste und was ist deine schlechteste Aktie im Depot aktuell, Migu?
Also meine beste ist und danachher und die schlechteste, das ist Lordstown Motors. Da hatte ich mir so viel ausgerechnet, ja, und jetzt ist die mit minus 80 drin.
Oh, was ist denn da passiert? Ich habe das gar nicht auf dem Schirm.
Ja, gut, die haben da irgendwelchen Schmuh getrieben. Das war, glaube ich, Nikola war ja auch so ein vielversprechendes Elektromobilitätsunternehmen. Und ja, wurde dann eben auch, ich nenne es jetzt mal ähnlich wie Wirecard vielleicht, irgendwelche Sachen berechnet und bilanziert, die vielleicht gar nicht so da waren. Ja, muss man mal sehen, vielleicht kriegen die es, also sie gibt es noch. Aber ja, ich glaube, das war ein Schuss in den Ofen.
Und danachher, hast du im Kopf so, mit wie viel Prozent Kursgewinn du da so dabei bist?
Das letzte Mal, wo ich reingeguckt habe, ich müsste wirklich lügen, aber es waren um die 150%.
Ah, stark. Also bei mir ist die beste Aktie Nvidia mit 140% oder knapp 140% und die schlechteste ist Alibaba aktuell mit nur minus 27%, was ich echt auch noch zu verkraften finde.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, Ich habe auch noch bei mir Fresenius drin. Ich glaube, ich bin da eingestiegen. 3 Tage später ging es runter bis -20% und da ist er jetzt immer noch. Und die habe ich schon, keine Ahnung, wie viele Jahre. Wahnsinn. Also von daher, ja, also was sind schon 20%? Wie gesagt, wenn du einen langfristigen Horizont hast, also ich bin auch der Meinung, Fresenius kommt da auch wieder raus. Ja, bei Lordstown glaube ich das nicht.
Ja, und du verfolgst jetzt auch nicht speziell irgendwie eine Dividendenstrategie. Wir haben ja das Wort Strategie haben wir ja eh aus unserem Vokabular verabschiedet, aber ist es was, wo du drauf achtest oder wo du sagst, ah, das lässt ein bisschen mein Investorenherz höher schlagen, aber so wirklich Fokus habe ich jetzt nicht drauf?
Nee, also ich auch nicht. Natürlich ist es schön, wenn eine Aktie Dividenden abwirft, aber ich habe auch viele, die gar keine bis wenige Dividenden abwerfen, was weiß ich, wie eine Mastercard, Alphabet, Amazon, die werfen wenig bis gar nichts ab. Also das ist jetzt bei mir kein Kriterium, aber ich gucke mir das natürlich schon an. Wenn das dann irgendwo passt und ich das Unternehmen gut finde, die Zahlen stimmen, die zusätzlich noch eine Dividende abwerfen, natürlich nimmt man das mit, aber für mich ist das jetzt kein Kriterium. Amazon, Alphabet, was weiß ich.
Hast du eine Lieblingsdividendenaktie? Also so ein Liebling, so, der dir immer ordentliche Dividenden bezahlt?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich finde, was das angeht, BASF eigentlich relativ solide. Auch aufgrund von der räumlichen Distanz Ludwigshafen. Ja. Mannheim, das ist ja bei mir direkt um die Ecke. Von daher, ja, also BASF ist schon so ein Dividendentitel, der mir gut gefällt.
Okay. Bei mir ist es, ich mag auch da die Klassiker eigentlich ziemlich arg. 3M zum Beispiel freue ich mich immer wieder über die Dividende zum Beispiel. Habe ich jetzt, ich glaube, die dürften jetzt auch erst wieder zahlen oder haben vielleicht sogar schon gezahlt, muss ich auch mal nachschauen. Aber ich meine, die zahlen jetzt im Dezember auch wieder ein Dollar 40 oder 48, glaube ich, pro Aktie. Also eigentlich echt in Ordnung.
Okay. Ja, auf jeden Fall.
3M hast du auch im Depot,
da kann man ja nichts sagen. Genau, ja.
Gut. Weil ich, wo stehen die denn gerade? Hast du da was im Kopf? Ich glaube, die sind irgendwo bei 150 Euro, oder?
Ich müsste lügen und will nicht lügen. Keine Ahnung.
Ich meine irgendwas um die 150 Dollar. Aber von dem her, da freue ich mich immer. Oder auch so das Flaggschiff Verizon ist auch ein schöner Dividendenzahler bei mir im Depot tatsächlich.
Ja, ich guck mal schnell, genau, also 3M steht bei genau 156 aktuell.
Ah, siehste. Ah, da schreibt er, Dividendeneinkommen schreibt gerade auch, 1,48. Also wie ich es gesagt habe, zahlen sie Dividende. Ja. Also echt eigentlich in Ordnung und solide. Und 3M gibt es ja auch immer wieder die Möglichkeit, ganz ordentlich und günstig einzusammeln.
Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn man da jetzt auch den Chart mal anschaut, da bist du im Moment wieder, wenn du ganz zurückgehst, auf ein Niveau von 2015. Ja. Also da kann man schön einsammeln, auf jeden Fall.
Ganz interessante Frage. Was ist dein Mix für die finanzielle Freiheit? Also ich verstehe das jetzt so, was gehört da für dich dazu?
Zu der finanziellen Freiheit.
Jetzt habe ich dich überfordert. Damit hast du jetzt nicht gerechnet in deinem Futonbett.
Nee, das stimmt. Da muss ich mich jetzt doch auch mal aufsetzen. ja, ich finde diesen Begriff finanzielle Freiheit an sich wird der mir mittlerweile viel zu oft und viel zu allgemein ja auch gebraucht. Gerade hier bei Instagram und in dieser Finanzcommunity, da spricht ja jeder immer nur über finanzielle Freiheit und was weiß ich nicht alles. Das soll auch gar nicht abgehoben klingen oder was, aber ich glaube, für viele bleibt und ist das einfach eine Träumerei, weil da gehört schon einiges dazu, um das überhaupt mal zu erreichen. Von daher, ja, was ist finanzielle Freiheit? Für mich ist es einfach, aus diesem auch oft genannten Hamsterrad eben zu entkommen, dass ich irgendwann Herr über mich selbst bin. Das ist wirklich bei mir dieses finanzielle Freiheit als Begriff.
Ja, ich denke auch, das zu tun, worauf man Bock hat, und vor allem halt auch mit einer gewissen Gelassenheit. Also ich meine, ich tue ja schon, worauf ich Bock habe, aber habe einfach entsprechende Verbindlichkeiten, ne? Und wenn diese Verbindlichkeiten mal nicht mehr da sind, dann macht es natürlich richtig Freude und Spaß. Und ich denke eben auch einfach durch sein Kapital, das man irgendwo am Markt angelegt hat, dann für eine gewisse Grundversorgung. Ja, oder eine gewisse Grundversorgung sich leisten kann, würde ich sagen. Das wäre
Ja,
dann schon für mich die
genau.
finanzielle Freiheit, wo ich total glücklich wäre. Aber ich glaube, viele verwechseln ja auch so ein bisschen finanzielle Freiheit mit so Early Retirement, also vorzeitiger Ruhestand. Aber für mich zum Beispiel wäre das jetzt total unattraktiv, weil mir die Arbeit total Spaß macht. Und ich bin auch der Überzeugung, wenn du eben nicht mehr jeden Tag arbeitest, egal jetzt mal, wie viele Stunden das sind, dann fehlt auch ganz schnell irgendwas. Also ich merke das immer im Urlaub, nach 2 Wochen bin ich dann auch schon wieder froh, wieder zurück zu sein und ja, Gas geben zu können.
Soll ich dir mal was verraten? Ich hatte noch nie wirklich, ich hatte einmal im Leben, und das war, da war ich noch in der, ja, mehr oder weniger im Studium, einmal 2 Wochen am Stück Urlaub. Ansonsten habe ich immer nur, wenn ich mal am Stück was habe, ist das immer nur eine Woche.
Ja.
Und dann kommt nämlich genau dieses Gefühl bei mir auch schon wieder rauf, wie du das gerade beschrieben hast.
Wahnsinn. Nee, und deshalb denke ich schon auch, also wenn ich mal auch ein alter Knacker bin, du, wenn ich noch fit bin und Freude dran habe und dann da so ein bisschen rumtingel und so ein paar Kundenbesuch, so, ich glaube, das würde mich freuen, würde mir Spaß machen. Und dann könnte ich mir das mal so vorstellen, dann arbeite ich so 4, 6 Wochen, dann bin ich mal wieder 1, 2 Wochen unterwegs oder gucke dann, dass ich ein verlängertes Wochenende mache bei meinem letzten Kunden irgendwo in der Ecke in einem schönen Hotel, gehe noch was Gutes essen. So würde ich mir das vorstellen.
Genau, also ich setze mir da auch keine Grenze, wann ich in dieses Early Retirement eintreten will oder was auch immer. Ich glaube, das fällt aber, ich nenne uns jetzt mal Unternehmer, generell auch schwierig, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, da dann irgendwann zu sagen, ich trete da jetzt aus. Das habe ich jetzt dieses Jahr ja auch wahrgenommen mit meinem Vater. Also das ist schon eine richtig emotionale Sache. Und von daher, also ja, ich sehe das auch so, dass ich mit Sicherheit mit 70 noch im Unternehmen bin. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, ich muss mit 50 meine finanzielle Freiheit genießen und komplett raus. Das wird mit Sicherheit nicht passieren.
Ja, weil die nächste Frage war, glaube ich, sogar auch von derselben Person, finanzielle Freiheit erreicht, 3.000 Euro monatlich und jetzt. Und jetzt würde ich sagen, geht es dann einfach weiter wie bisher, oder? Also bei 3.000 Euro würde ich auch sagen, habe ich wahrscheinlich noch nicht meine finanzielle Freiheit gefühlt erreicht. Also, dass ich jetzt sage, ich müsste jetzt gar nichts mehr machen.
Ich glaube, dass da auch so diese Begrifflichkeiten etwas vertauscht werden. Freiheit versus Unabhängigkeit, denke ich jetzt mal. Ich sage mal, mit 3.000 Euro nebenher, ja, bist du vielleicht irgendwo finanziell schon weitestgehend unabhängig. Du hast ja dann so ein bestimmtes Einkommen passiv nebenher, ein Budget, mit dem du, ja, ich sage jetzt mal, regelmäßige Dinge da schon irgendwo dann ableisten kannst, dann bist du eher unabhängig. Ob du dann schon finanziell frei bist, puh, mit 3.000 Euro behaupte ich, nein.
Ja.
Auch wenn das jetzt wieder abgehoben klingt oder was auch immer. Ich verstehe aber unter dieser finanziellen Freiheit eben nicht nur irgendein Budget zu haben, sondern ich habe da uneingeschränkte Möglichkeiten. Und das habe ich mit, ja, 3.000 Euro sicherlich nicht.
Ja, also kam jetzt auch gerade noch vom Dividendeneinkommen der Hinweis, dass es auch für Angestellte eben schwierig ist, weil man nie weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, um aufzuhören. Aber ich denke da dann auch schön, wenn man Angestellter ist, vielleicht kann man da irgendwie in Altersteilzeit gehen oder einfach die Stunden schon reduzieren. Und man sagt zum Beispiel, man arbeitet nur noch Montag bis Donnerstag und hat einen freien Freitag oder man macht auf halbtags und jobbt irgendwie nur noch vormittags. All diese Möglichkeiten gibt es ja.
Das wollte ich gerade sagen. Also da kannst du dich ja auch wieder von uns zuschreiben, dass du in Deutschland bist und da so viele Arbeitsmodelle und Möglichkeiten gibt, wie du eben schon in diesen Genuss kommen kannst, dir Freizeit zu schaufeln und das Leben zu genießen. Also definitiv, da gibt es ja schon verschiedene Ansätze und Möglichkeiten.
Ja, weil meine finanzielle Freiheit sieht auf jeden Fall schon vor, weniger zu arbeiten, also in Stunden. Ne? Ob das dann uneffektiv oder weniger effektiv ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber bei mir in meiner Vorstellung, dieses Szenario gehört auf jeden Fall dazu, weniger Stunden zu ackern.
Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, für mich, ja, geht schon so ein gewisses Lebensgefühl mit der finanziellen Freiheit einher. Du bist sicher, du hast einen gewissen Komfortlevel. Ja, also du kannst entscheiden, gehe ich heute 2 Stunden arbeiten, gehe ich 3 Stunden arbeiten. Das ist auch so das, was ich unter finanzieller Freiheit, als erstrebenswert sehe und auch verstehe.
Jetzt abschließend noch die Frage, Migo, weil wir sind jetzt schon wieder 50 Minuten am Quatschen. Passt jetzt natürlich noch,
What?
ja, passt jetzt aber noch ganz gut, gerade eben um die Fragerunde zu schließen, wie viele Stunden in der Woche hasseln wir? Kam noch und ich finde, dass es jetzt in dem Zusammenhang ganz gut passt, das zu beantworten. Also um das für mich kurz zu machen, bei mir hätte ich gesagt, sind es so im Schnitt 60 Stunden von Montag bis Freitag.
Du nimmst mir die Worte aus dem Munde. Also ich hätte jetzt auch behauptet, so regelmäßig sind es 50 bis 60 Stunden.
Ja.
Hätte
Ganz,
ich jetzt
also
auch
ganz,
irgendwo
ganz, ganz
gesagt,
in
ja.
Ausnahmefällen kann es auch mal 70 sein. Früher war das echt auch noch üblicher. Aber wie gesagt, das ist auch das, was ich ja vorhin mit der finanziellen Freiheit meinte. Nur weil du weniger Stunden arbeitest, heißt das ja nicht, dass du weniger produktiv bist. Ich bin der Überzeugung, dass ich teilweise auch dasselbe Ergebnis mit 40, 50 Stunden erreichen könnte. Ich müsste dann vielleicht einfach nur weniger Perfektionismus an den Tag legen.
Ja, definitiv. Also das sehe ich auch so. Irgendwann, egal wie, ist es auch nicht mehr gesund. Das ist auch meine Meinung. Also das ist schon so eine Obergrenze, 50 bis 60 Stunden, wo ich sage, jetzt wird es aber auch, oder jetzt ist es auch gut. Ich sag mal, wenn ich alles addiere, wenn ich auch mal noch irgendwas mit nach Hause nehme und abends noch am Tisch sitze und irgendwas für die Firma mache oder was, das zähle ich da schon gar nicht mehr mit
Genau.
dazu. Wenn ich das auch noch dazu zählen würde, ja. Wie gesagt, das ist nicht das Optimale, aber daher arbeiten wir ja daran, dass wir eben da rauskommen und davon wegkommen.
Genau. Gut, Migu, dann würde ich dich jetzt schon wieder verabschieden. Wolltest du noch irgendwas zum Schluss unserer treuen Community sagen, im Podcast oder im Live oder wie auch immer?
Ja, nö. Also groß sagen, ich denke, wir hören uns ja nochmal groß. Frohe Weihnachten oder sowas wünschen, braucht man ja nicht. Ich denke, wir kriegen bestimmt, da greife ich jetzt einfach mal vor, kriegen wir bestimmt auch noch irgendein Weihnachts- oder Christmas-Special hin mit irgendwas.
Unbedingt, unbedingt.
Von daher, nee, vielen Dank für die Einladung, hat mir wieder sehr Spaß gemacht, die Zeit ist wieder verflogen. Und ja, also vielen, vielen Dank auch an die Zuhörer und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Dann verabschiede ich dich schon mal und starte dann in die Abmoderation, mein Lieber. Hau rein.
Auch ein, wir
Ciao.
hören uns. Ciao.
Also, meine Lieben, dann ist es mal wieder Zeit, sich so langsam zu verabschieden. Ich bedanke mich für bei jedem, der dabei war, zugehört hat, ganz viele Fragen gestellt hat. Auf ein nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Finn.